Ja, guten Morgen von meiner Seite aus. Wir lesen Lukas Kapitel 13, die Verse 22 bis 35. Lukas 13, 22 bis 35. Und er ging durch Städte und Dörfer und lehrte und nahm seinen Weg nach Jerusalem. Es sprach aber einer zu ihm: Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Er aber sprach zu ihnen: Ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht, denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen, und werden es nicht können. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangt, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, tu uns auf, dann wird er antworten und zu euch sagen: Ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Und dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird zu euch sagen: Ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird heulen und Zähneklappern sein, wenn ihr sehen werdet Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes, euch aber hinausgestoßen. Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein, und sind Erste, die werden die Letzten sein. Zu dieser Stunde kamen einige Pharisäer und sprachen zu ihm: Mach dich auf und geh weg von hier, denn Herodes will dich töten. Und er sprach zu ihnen: Geht hin und sagt diesem Fuchs: Siehe, ich treibe böse Geister aus und mache gesund heute und morgen, und am dritten Tage werde ich vollendet sein. Doch muss ich heute und morgen und am folgenden Tage noch wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt werden, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Aber ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sagen werdet: Gelobt ist der, der da kommt in dem Namen des Herrn. Ich möchte noch beten. Bitte bleibt dazu sitzen. Herr Jesus, danke dafür, dass wir wieder in deinem Wort lesen können, dass wir deine Worte überliefert haben, dass wir hier die Freiheit haben, dein Wort öffentlich zu lesen und zu predigen. Und Herr, wir bitten dich, dass dein Wort doch auch unsere Herzen erreicht, dass wir offen sind für dein Reden und dass ja, du mich wirklich auch gebrauchen kannst, um deine Worte weiterzugeben. Amen. Ihr kennt sicherlich alle den Spruch: Der Weg ist das Ziel. Und wenn man zum Beispiel spazieren geht, dann hat dieser Spruch auch seine Berechtigung, weil beim Spazierengehen, dann geht man normalerweise um des Spazierenwillens spazieren. Da hat man kein konkretes Ziel vor Augen, sondern man geht halt spazieren, weil man sich gerne bewegen möchte. Aber wenn wir diesen Spruch, der Weg ist das Ziel, auf unser Leben anwenden, dann hat er ganz fatale Folgen. Weil dann leben wir unser Leben, als ob es das Einzige wäre, was zählt. Dann ist der Sinn unseres Lebens das Leben selbst. Und dann müssen wir aus diesem Leben das Beste machen und alles herausholen. In diesem Leben die volle Erfüllung finden. Und dann drehen wir uns um uns selber. Und ich bin froh, dass uns das Wort Gottes ein besseres Ziel zeigt, als nur dieses irdische Leben, nämlich das ewige Leben in Jesus Christus. Und deswegen habe ich jetzt die Predigt heute auch so überschrieben: Der Weg ist nicht das Ziel. Und sie hat zwei Punkte. Der erste heißt: Lerne Jesus kennen. Und der zweite: Nimm Jesus zum Vorbild. Der erste: Lerne Jesus kennen. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, der Weg ist nicht das Ziel. Da ist allerdings Jesus eine Ausnahme. Denn Jesus ist Weg und Ziel in einem. Er hat ja in Johannes 14, Vers 6 gesagt, ein ganz bekannter Vers, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Durch Jesus sind wir Christen mit Gott dem Vater versöhnt und können die Ewigkeit in der Herrlichkeit Gottes verbringen. In dieser Herrlichkeit wird Jesus als Gott selbst natürlich auch da sein, gegenwärtig sein. Und insofern ist Jesus der Weg in den Himmel, aber er ist im Himmel selbst auch da. Er ist Weg und Ziel in einer Person. Und schon an diesem kleinen Beispiel merkt man eigentlich, dass man an Jesus kann man nicht einfach so in ein, zwei Sätzen erklären, wer er eigentlich ist. Es gibt ganz viel, was man an ihm kennenlernen kann und kennenlernen soll, weil er kann so viele Dinge gleichzeitig sein. Er ist Weg, Ziel, Wahrheit, Leben. Er ist das Brot des Lebens, der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben. Er ist Lamm und Löwe in einer Person. Und er ist für unseren Verstand einfach nicht völlig fassbar. Wir werden ihn nicht auf unser Denken beschränken können, nicht in unseren Kopf da reinkriegen. Aber er hat sich in seinem Wort offenbart und in seinem Wort können wir ihn kennenlernen. Und ich finde es ein unglaublich großes Vorrecht, was wir auch haben, hier in Deutschland ihn in seinem Wort kennenlernen zu können, dass wir nicht nur eine Bibelübersetzung haben, nicht nur drei, sondern wir haben Bibelübersetzungen fast wie Sand am Meer. Wir können in so vielen Bibeln nachlesen. Jeder von uns hat eine Bibel zu Hause. Und viele unserer Geschwister weltweit hätten gern wenigstens einen Teil vom Neuen Testament zu Hause und haben es nicht. Und wir haben diese Chance und lassen Sie dieses Vorrecht doch auch nutzen, ihn in seinem Wort kennenzulernen. Dass wir nicht nur sonntagmorgens pflichtbewusst in der Bibel mal die Stellen nachschlagen, die von vorne angesagt werden, sondern dass wir wirklich darin leben. Wir könnten vielleicht mal anfangen, die Namen von Jesus uns rauszuschreiben, die wir in der Bibel finden, und ihn darüber anbeten. Gestern Abend in Fisherman, da ging es um Anbetung. Der Schorsch hat die Andacht gehalten. Und am Ende hat er einfach mal gefragt, was denkt ihr denn? Oder wie ist Gott? Sagt mal ein paar Eigenschaften von Gott. Und dann kamen viele Eigenschaften, barmherzig, gnädig, geduldig. Und man sollte es noch mit ein, zwei Sätzen erklären, was das bedeutet. Und dann haben wir danach einfach eine Gebetsgemeinschaft gemacht und Gott gesagt, wer er ist. Nicht nur Gott ist geduldig, sondern du bist geduldig und wir danken dir dafür. Das ist Anbetung, Gott zu sagen, wer er ist. Und in seinem Wort können wir ihn kennenlernen und darüber anbeten. Wir haben vorher von Jesus gelesen in Lukas 13, 22, dass er unterwegs war in den Städten und in den Dörfern und dass er dort gelehrt hat. Es war ihm ein Anliegen, dass ihn die Leute kennenlernen, dass sie ihn kennenlernen und dass sie seine Botschaft kennenlernen. Und irgendwann, während dieser Vortragsreise, wenn man so nennen darf, da stellt ihm jemand die Frage, Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Und Jesus sagte dann nicht einfach, ja, das glaube ich oder ja, das weiß ich sogar, sondern er nutzt diese Frage, um seinen Zuhörern auch den Ernst der Lage deutlich zu machen. Er sagt, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Ringt darum. Viele werden wollen, aber werden es nicht können. Und dann fragt man sich natürlich, wie meint Jesus das denn? Viele wollen rein und können es nicht. Wird Jesus etwa denen, die an ihn glauben wollen, die Tür vor der Nase zuschlagen und sagen, nee, du nicht? Wie so ein schlechter Türsteher, nein, du kommst hier nicht rein. Nein, das wird sicherlich nicht so sein. Das ist wieder ein Punkt, wo es sich lohnt, nachzuforschen, seine Botschaft kennenzulernen. Und wenn wir weiterblättern im Lukas-Evangelium, und ich hoffe, ich greife jetzt nicht dem, der darüber predigt, dann mal vor, dann finden wir im nächsten Kapitel, in Kapitel 14, ab Vers 15, da finden wir eine Geschichte, die Jesus erzählt. Ich werde es jetzt nicht vorlesen, aber sie handelt von einem Mann, der ein großes Gastmahl hält, der ein Gala-Dinner macht. und der alle möglichen Leute dazu einlädt, der geladene Gäste hat, die schon lange davor wahrscheinlich eine Einladung dafür bekommen haben. Und diese ganzen Gäste, die sagen, einer nach dem anderen, sagen sie ihm ab. Sie haben mehr oder weniger gute Ausreden, aber sie sagen ihm alle ab. Der eine hat einen Acker gekauft und muss ihn anschauen. Der nächste hat Ochsen gekauft, muss die ausprobieren. Der nächste hat geheiratet. Und alle sagen, nee, wir kommen nicht zu deinem Abendessen. Und dann macht der Gastgeber was, dass er einfach anfängt, die Obdachlosen einzuladen, die Krüppel einzuladen, die Verstoßenen, die Blinden, die Lahmen, die in der Gesellschaft nichts wert waren. Die bekommen dann auf einmal eine Einladung zu diesem besonderen Galadinner. Und als die alle da sind, da ist immer noch so viel Platz, dass er seine Diener nochmal rausschickt und sagt, geht auf die Gassen, geht an die Zäune und lade die Leute ein, nötigt sie hereinzukommen. Also sie haben nicht nur eine Einladung in die Hand gedrückt bekommen, sondern die wurden richtig vehement aufgefordert, mitzukommen. Kommt mit. Und dieses Gleichnis ist ein Bild davon, wie Jesus die Menschen einlädt, zu ihm zu kommen. Und das ist seine Botschaft. Er lädt die Leute ein und es ist Platz da. Es ist genug Platz für alle da. Und er möchte, dass die Leute das ewige Leben bekommen, das ewige Leben ergreifen. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und trotzdem sagt unser Text in Lukas 13, Vers 24, dass viele versuchen werden, hineinzukommen, es aber nicht können. Und die Frage ist, warum können sie es nicht? Und die Antwort steht eigentlich auch im Text, weil sie zu spät kommen. Sie kommen nicht dann, wenn es Zeit ist, sondern sie kommen zu spät, als der Hausherr schon die Tür zugemacht hat. Es gibt also ein zu spät für diese Einladung. Es gibt ein ewiges zu spät. Und spätestens dann, wenn ein Mensch hier auf der Erde das letzte Mal die Augen zumacht oder wenn Jesus wiederkommt zu seinen Lebzeiten, dann wird dieser Mensch erkennen, dass Jesus wirklich der ist, der gesagt hat, dass Jesus wirklich die letzte Wahrheit ist. Und wenn dieser Mann oder diese Person zu seinen Lebzeiten der eingefleischteste Atheist war, dann wird er, wenn Jesus wiederkommt, wenn er vor Jesus steht, wird er trotzdem zugeben müssen, dass dieser Jesus der Herr aller Herren und der König aller Könige ist. Aber dann wird ihn dieses Wissen nicht mehr auf ewig im Himmel froh machen, sondern dieses Wissen wird ihn auf ewig in der Hölle anklagen. Dieses Wissen, ich habe mein Leben gelebt ohne diesen Herrn der Herren, ohne den König der Könige. Das ist dieses zu spät. Und das ist die harte Wahrheit, die Jesus hier auch diesem Fragesteller sagt. Und in diesem Zusammenhang von unserem Text in Lukas 13, da geht es um die Generation der Juden, die zu der Zeit gelebt hat, als Jesus auf der Erde war. Die ihn gesehen haben, die mit ihm zusammen gegessen haben, die mit ihm zusammen getrunken haben, die ihn live haben predigen hören. Aber diese flüchtige Bekanntschaft mit Jesus, die wird ihnen nichts helfen. Er wird ihnen eines Tages sagen, ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Weicht von mir, ihr Übeltäter. Muss man sich vorstellen. Das sagt Jesus zu Menschen, die vielleicht neben ihm am Tisch gesessen sind, die ihn vielleicht sogar zu sich nach Hause zum Essen eingeladen haben. Zu denen sagt er, ich kenne euch nicht. Ist doch eigentlich sonderbar. Jesus ist Gott und Gott ist allwissend und Gott kennt somit auch alle Menschen. Und er kennt die Menschen durch und durch. Er weiß, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben. Das ist bei manchen etwas schwieriger herauszufinden, bei anderen etwas einfacher. Aber er weiß es von jedem der 7 Milliarden Menschen auf dieser Erde, wie viele Haare sie auf dem Kopf haben. Das ist für ihn einfach. Er kennt die Menschen durch und durch. Er weiß, was in deinem Innersten vorgeht. Er weiß, was du morgen früh als erstes deinem Ehepartner sagen wirst. Er kennt dich. Aber in diesem Text ist mit Kennen nicht nur so ein bloßes Wissen gemeint, sondern da ist mit Kennen eine Beziehung gemeint. Ihr alle kennt mich. Ihr seht mich zumindest hier vorne stehen, und wenn wir uns heute Nachmittag vielleicht in Traunreuth auf der Straße treffen, dann wisst ihr, ah, das war doch der, der heute Morgen hier gepredigt hat. Und viele von euch kennen auch meinen Namen. Viele von euch wissen auch noch mehr von mir, weil wir uns mal unterhalten haben, weil ich euch ein bisschen was aus meinem Leben erzählt habe. Aber es ist auch kein richtig tiefes Kennen. Ihr wisst, wer ich bin vielleicht. Und wir sollen Jesus nicht einfach oberflächlich kennen. Wir sollen nicht nur ein paar Geschichten aus seinem Leben wissen, sondern wir sollen ihn selbst kennen. Und wir müssen ihm Vertrauen schenken, an ihn glauben, ihn lieben. Der wahrscheinlich bekannteste Vers aus dem Neuen Testament steht in Johannes 3, Vers 16. Johannes 3, Vers 16, dort heißt es: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, seinen einzigen, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und dieses Wort, was hier mit glaubt übersetzt wird im Deutschen, das hat im Griechischen auch die Bedeutung von Vertrauen, von sich jemandem anvertrauen oder sich auf jemanden völlig verlassen. Der Glaube an Jesus ist also kein bloßes Fürwahrhalten davon, dass es ihn gibt, sondern es ist ein Glaube, der sich im Vertrauen ihm gegenüber zeigt. Als kleines Beispiel, ich kann lang an der Bushaltestelle stehen und glauben, dass dieser Bus, der hier in Traunreuth abfährt, nach Traunstein fährt. Aber wenn ich nicht einsteige, wenn ich nicht durch meinem Glauben Schritte folgen lasse, dann werde ich nie nach Traunstein kommen. Dann kann ich da stehen, bis ich irgendwann tot umfall und werde nicht nach Traunstein kommen. Ich muss einsteigen in den Bus, um dort anzukommen. Und so ist es auch mit Jesus. Ich muss einsteigen, ich muss ihn annehmen. Ich muss nicht nur glauben, ja, es gab ihn, ja, er war ein guter Lehrer, sondern ich muss diesen Schritt in seine Arme wagen, um dann auch am Ziel anzukommen. Und ich sehe nicht in eure Herzen, und das ist gut so, aber ihr wisst, was in eurem Herzen los ist, und ihr wisst, wie ihr Jesus kennt. Wer ist er denn für euch? Ist er der Mann, von dem viel in der Bibel steht, der vielleicht ein guter Lehrer war, ein weiser Mann? Ist er dein Seelenklempner oder dein kosmischer Wunschautomat, wo man dann oben das Gebet reinwirft und unten hofft, dass man die Erhörung rausziehen kann? Ist er vielleicht der, an den deine Eltern glauben? Oder ist er tatsächlich der dir deine persönliche Lebensschuld vergeben hat, dem dein Leben gehört, der dein Herr und dein Retter ist? Und nur wenn du diese Frage wirklich mit Ja beantworten kannst, dann kennst du Jesus wirklich und er kennt dich wirklich. Dann ist nicht nur eine oberflächliche Bekanntschaft, sondern es ist ein wirkliches Kennen, eine wirkliche Beziehung. Jesus sucht keine Bewunderer, sondern Jesus sucht Nachfolger. Nachfolger, die ihn lieben und die auch bereit sind, für die Beziehung zu ihm Opfer zu bringen. Und Jesus spricht von der Pforte und er sagt, die Pforte ist eng. Und das heißt, man kommt durch diese Pforte nicht einfach aus Versehen durch. Dass man einfach aus Versehen da reinläuft in diese Pforte. Oder dass man irgendwie automatisch durchgeschoben wird. Sondern es ist eine bewusste Entscheidung, durch diese enge Pforte durchzugehen. Auch eine bewusste Abkehr von dem alten Leben, was davor mein Leben bestimmt hat. Ein Beispiel von Muslimen wird es ganz deutlich. Wenn ein Moslem zum Glauben an Jesus Christus findet, dann bedeutet es, dass er danach kein Moslem mehr ist, weil er dann Christ wurde. Das heißt dann auch für ihn, dass er nicht mehr Allah und den Propheten Mohammed verehrt, sondern dass er den wahren Gott anbetet. Das heißt aber auch für ihn, dass er vielleicht von seiner Familie verstoßen wird, dass er Verfolgung erleidet, dass er geächtet wird, dass er ja, mit dem Tod bedroht wird oder vielleicht sogar umgebracht wird, weil sich da was in seinem Leben verändert hat. Weil sich was ändern muss, wenn ich an Jesus glaube. Wenn ich an Jesus wirklich glaube, dann kann ich nicht so weiterleben wie vorher, dann will ich das auch gar nicht mehr. Und für uns in Deutschland ist es noch einfacher, die Hürde ist noch nicht so hoch wie in muslimischen Ländern oder wie in Nordkorea. Aber auch in Deutschland wird es schwieriger werden, den Glauben an Jesus zu leben. Wir werden mehr und mehr damit rechnen müssen, dass wir, wenn wir biblische Standpunkte vertreten, auf Widerstand stoßen. Wenn wir zum Beispiel sagen, Abtreibung ist eben nicht das Richtige, dann wird man uns sagen, ja, aber in der EU ist Abtreibung ein Menschenrecht, also seid ihr gegen die Menschenrechte. Und so gibt es manche Beispiele, wo wir sagen, das wird nicht einfacher werden. Und Jesus sagt sogar in Lukas 21, Vers 17, und ihr werdet gehasst sein von jedermann, um meines Namens willen. Weil wir das, was Jesus sagen, höher achten als das, was die Menschen sagen, werden wir gehasst werden von anderen Menschen. Und auch deshalb ist diese Pforte, von der Jesus hier spricht, eng. Wir sehen also, für ein Leben mit Jesus sollte man sich nicht einfach aus einer Laune heraus entscheiden. Nicht einfach nur, weil ich gerade emotional bewegt bin. Sondern man sollte sich bewusst sein, dass in diesem Leben mit Jesus auch durchaus Schwierigkeiten auf einen zukommen können. Aber, und das ist das Große und das Wunderbare daran, dass Jesus uns ewiges Leben gibt und dass dieses ewige Leben auch jetzt schon beginnt, dass wir einen Sinn in unserem Leben haben, dass wir uns nicht mehr ständig um uns selber drehen müssen und nicht diese Gedanken, wenn sie mal hochkommen, was ist denn der Sinn des Lebens, irgendwie auf die Seite schieben müssen, sondern dass wir wissen, wir haben den Sinn des Lebens gefunden. Sinn des Lebens ist Jesus Christus. Und Jesus Christus lässt uns auch nicht allein, wenn wir an ihn glauben. Er wohnt in uns durch seinen Heiligen Geist und er gibt uns dieses ewige Leben bei Gott. Also lern Jesus kennen und frag dich auch ehrlich, wie kennst du ihn bisher? Das war der erste Punkt. Der zweite heißt, nimm Jesus zum Vorbild. Und ich möchte nochmal auf den Vers 22 eingehen, Lukas 13, 22. Da haben wir gelesen, dass er durch die Dörfer und Städte zog und lehrte. Und dass er dabei aber auch immer das Ziel Jerusalem vor Augen hatte. Es steht da, und er ging durch die Städte und Dörfer und lehrte und nahm seinen Weg nach Jerusalem. Also Jesus ist nicht einfach nur ziel- und planlos durch Israel geschlendert, sondern er hatte ein Ziel vor Augen. Er war seinem Auftrag treu, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und er war dem Auftrag treu, letztlich nach Jerusalem zu gehen, um dort für deine und meine Sünde zu sterben. Und bei ihm hieß es nicht, ja, schauen wir mal, dann singen wir schon, sondern er hatte klare Ziele für sein Leben. Er hatte klare Ziele für seinen Auftrag. Er wusste, für was bin ich hier. Und ich glaube, es würde uns gut tun, gerade auch uns der jüngeren Generation, wenn wir uns klare Ziele stecken. Wenn wir uns Ziele stecken für unser geistliches Leben, für unsere Ehe, für unsere Familie oder auch für unseren Alltag. Wir können uns das Ziel setzen, jeden Tag 10 Minuten konzentriert zu beten. Und wenn wir das Ziel erreicht haben, dann können wir das ausbauen. Da ist immer wieder Luft nach oben. Aber wir können mit einem kleinen Ziel anfangen, dann haben wir auch ein Erfolgserlebnis irgendwann. Wir können uns das Ziel setzen, jeden Tag einen Vers aus der stillen Zeit von morgen mitzunehmen und darüber nachzudenken und bis zum Abend immer wieder diesen Vers zu bewegen. Man kann sich auf eine Karteikarte meinetwegen schreiben, in die Hosentasche stecken oder als Hintergrund im Smartphone drin haben oder irgendwas. Da gibt es kreative Möglichkeiten. Können wir uns das Ziel setzen, an einem Abend in der Woche mit unserem Ehepartner Bibel zu lesen und zu beten. Oder auch in zwei oder in drei. Aber wir können uns auch für unseren Alltag einfach Ziele setzen. Eins wäre, vielleicht mal pünktlich aufstehen. Werner Köhler sagt immer, der erste Sieg am Morgen ist der über die Bettkante. Also wenn wir das schon mal geschafft haben, können wir schon froh sein. Aber es dürfen auch geistlichere Ziele sein, sage ich mal. Also ich bin mal, vor kurzem habe ich eine längere Autofahrt vor mir gehabt und ja, habe Gott einfach davor gebeten, dass er mich gebraucht auf dieser Fahrt, dass er mich irgendwie zum Segen werden lässt für irgendjemand und dass diese Autofahrt zum Segen ist. Dann bin ich losgefahren und bin in Grabenstedt auf die A8 drauf. Dann war schon nach ein paar hundert Metern stand auf dem Standstreifen schon ein Fahrzeug irgendwie liegen geblieben. Dann habe ich gedacht, ja, das ist jetzt hier mein Auftrag. Bin rechts hingefahren, ausgestiegen, bin zu dem Mann hin und habe ihn gefragt, brauchen Sie Hilfe? Und dann sagt er nein. Und dann sage ich, okay. Bin ich wieder eingestiegen, bin weitergefahren. Ja. Aber zumindest hatte ich mal ein Ziel. Wenn ich das Ziel nicht gehabt hätte, mich von Gott gebrauchen zu lassen, hätte ich gar nicht erst angehalten, hätte gar nicht Nein sagen können. Aber ja, so kann man dann Ziele auch wieder neu setzen. Und es wird nicht immer funktionieren, dass das Ziel, das wir uns vornehmen für unseren Alltag, auch wirklich, ja, wirklich erfüllt wird. Aber das Schöne am Alltag ist eben, dass es sich wiederholt und dass man am nächsten Tag sich wieder ein Ziel setzen kann. Nicht einfach nur ziel- und planlos durch den Alltag zu stolpern, sondern sich mal überlegen, was könnte denn Gott von mir wollen? Was könnte ich denn für ihn machen heute? Und vielleicht klappt es dann sogar auch. Aber wenn wir uns kein Ziel setzen, dann klappt es auf keinen Fall. Jesus ist also ein Vorbild in dem, dass er ein zielgerichtetes Leben geführt hat. Und er ist uns aber auch ein Vorbild darin, dass er die Wahrheit sagt. Als er gefragt wird von diesem Mann oder von dieser Person, ob nur wenige selig werden, da druckst du nicht herum und sagt, ja, das ist jetzt vielleicht schwer zu erklären, aber er sagt, ringt danach, dass ihr eingeht durch die enge Pforte. Das ist seine Antwort auf diese Frage. Und es ist eigentlich eine Frage, die das Potenzial hätte, zur theologischen Streitfrage zu werden. Glaubst du, dass nur wenige selig werden? Ja, das glaube ich. Ja, ich glaube das aber nicht, weil so und so. Und Jesus macht es ganz anders. Er kriegt es hin, dass er aus dieser Frage, die dieses Potenzial hätte, zum Streit auszuarten, eine ganz persönliche Anwendung für die Leute macht, ohne dabei die Wahrheit unter den Tisch fallen zu lassen. Und das möchte ich von Jesus auch lernen, dass ich in Liebe und in Weisheit die Wahrheit sagen kann, und zwar so, dass der andere damit was anfangen kann. Großes Ziel. Wird noch eine Weile dauern, bis ich da ankomme. Und von dieser Liebe, die Jesus hat, da sehen wir was im Vers 34 von unserem Text. Lukas 13, Vers 34. Wo er sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt werden. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Also es drückt ganz viel Zuneigung aus, wie eine Glucke, die dann ihre Küken unter den Flügeln hat und sie beschützt vor irgendwelchen Gefahren. So möchte Jesus hier die Menschen in Jerusalem schützen. Und die meisten von ihnen wollten nicht. Und so will Jesus aber auch uns schützen. So will er auch uns zu sich rufen. Und ja, da sehen wir was von dieser Liebe, die er hat. Und noch ein Punkt, wo Jesus als Vorbild hier in Erscheinung tritt, ist, dass er hinter die Kulissen schaut. Im Vers 30, da sagt er, also Lukas 13, Vers 30, siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein, und sind Erste, die werden die Letzten sein. Und was er hier in diesem Textzusammenhang anspricht, ist eigentlich der Hochmut der Juden, die damals glaubten, dass sie schon allein deswegen, weil sie eben Juden sind, weil sie ihren Stammbaum auf Abraham zurückverfolgen können, weil sie beschnitten wurden am achten Tag, dass sie deswegen eine Freikarte in den Himmel hätten. Und diesen Zahn zieht er ihnen. Er sagt, die Ersten, also die Juden, denen sich Gott zuerst offenbart hat, die werden die Letzten sein. Und die Letzten, die erst lange nach den Juden das Evangelium hören, die Völker oder Nationen, die werden die Ersten sein. Und das war für die Juden eine unerhörte Aussage, sowas zu sagen, dass Gott sich doch tatsächlich an die Nationen, an die Heiden wendet, an die, von denen die Juden gedacht haben, das sind also die Letzten, mit denen Gott was zu tun haben möchte. Das sind übrigens wir auch. Ihr könnt mal mit mir aufschlagen, Lukas 4, die Verse 25 bis 30. Da merkt man was von dieser Haltung. Lukas 4, 25 bis 30. Da sagt Jesus, aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war, 3 Jahre und 6 Monate, und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Lande. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein zu einer Witwe nach Sarepta im Gebiet von Sidon. Und viele Aussätzige waren Israel zur Zeit des Propheten Elisa, und keiner von ihnen wurde rein, als allein Naaman aus Syrien. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinunterzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Also für die Juden war das eine unerhörte Aussage, obwohl Jesus sich auf eine Wahrheit aus dem Alten Testament bezieht, auf eine Geschichte, die sie alle kannten, oder auf Geschichten, die sie alle kannten. Und als er sie darauf hinweist, dass Gott schon im Alten Testament manchmal die Nationen, die Heiden, den Juden vorgezogen hat, da werden die so sauer, dass sie ihn umbringen wollen. Das war diese Haltung. Wir sind das auserwählte Volk, mit uns möchte Gott was machen. Und Jesus sagt ihnen jetzt was anderes. Er schaut hinter diesen Standesdünkel, wenn man das so nennen kann, und sagt ihnen die Wahrheit. Und in der Hoffnung für alle, da steht dieser Vers, also Lukas 13, Vers 30, steht da folgendermaßen: Vergesst nicht, viele, die hier nichts gelten, werden dort hoch geehrt sein. Aber viele, die hier einen großen Namen haben, werden dort unbekannt sein. Und für die Juden, da galten die Heiden, die Unbeschnittenen, eigentlich als nichts. Unbeschnittener, das war ein Schimpfwort damals. Und genau diese Unbeschnittenen sind es, die heute den Großteil der weltweiten Gemeinde Jesu ausmachen. Also Jesus schaut hinter die Kulissen, er sieht mehr als nur das, was vor Augen ist. Und ich glaube, das muss auch oder soll auch uns eine Warnung sein, dass wir auch nicht nur nach Äußerlichkeiten beurteilen. Wir sind ganz schnell dabei, Menschen in Schubladen zu stecken, weil sie irgendwie ein äußerliches Erscheinungsbild haben, das wir mit irgendeiner Charaktereigenschaft verbinden, ohne die Leute wirklich zu kennen. Und wir sollten uns da wirklich Jesus als Vorbild nehmen und hinter die Kulissen schauen, nicht nach dem Augenschein richten, sondern nach dem, was wirklich da ist, ein gerechtes Bild von jemandem machen. Wir haben also heute Morgen gesehen, dass der Weg nicht das Ziel ist. Es sei denn, wir denken bei dem Wort Weg an Jesus, dann stimmt es, Jesus ist Weg und Ziel in einer Person. Und Jesus ist wichtig, dass Menschen ihn kennenlernen, dass Menschen eine Beziehung zu ihm bekommen. Und diese Beziehung zu Jesus ist die wichtigste Beziehung, die ein Mensch nur haben kann, weil sie entscheidet darüber, wo wir die Ewigkeit verbringen. Und wenn du diese Beziehung schon hast, dann lern ihn noch mehr kennen. Und dann mach ihn dir zum Vorbild für dein Leben. Es gibt kein besseres Vorbild als ihn. Amen.